Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Meister Jeckel, Ralf Jeckel, Schuhmachermeister aus Stuttgart. Herzlich willkommen in SWR1 Leute.
Hallo, grüß Gott, guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Es ist nämlich gar nicht so einfach, Sie ins Studio zu bekommen. Ich habe Sie eingeladen neulich, da war ich bei Ihnen abends im Betrieb und da war wirklich die Hölle los und das scheint bei Ihnen immer der Fall zu sein. Sie sind da schwer abkömmlich anscheinend, oder?
Ja, wir sind ein relativ kleiner Laden, wir sind ein paar Leute und alles ausgebildete Meister und Gesellen in der Branche und man kriegt wenig Nachwuchs, man kriegt wenig Gesellen, wenig Meister und es gibt zu wenig Betriebe eigentlich bundesweit. Die Innungen sind zurückgegangen, es lernen zu wenig und dann ist halt die Arbeit hoch, die Arbeit ist viel.
Aber man könnte ja auch meinen, dass die Kundschaft vielleicht auch zurückgegangen ist in einer Gesellschaft, wo es immer heißt, alles ist schneller geworden und man kriegt Wegwerfartikel. Vielleicht gehören Schuhe ja inzwischen auch dazu.
Schuhe gehören schon dazu. Wenn man mal einen guten Schuh gehabt hat oder hat, dann weiß man, dass das eine Menge wert ist. Dir nützt ein neuer Schuh gar nichts, wenn der dir nicht passt. Ein getragener Schuh, eingelaufen, ist immer das Beste.
Was haben Sie denn gerade für einen Schuh an?
Das ist einer von meinen ersten. Die habe ich 77 in der Lehre haben wir die gemacht und die habe ich immer noch.
Kriegen Sie den Fuß gerade mal hoch? Wir zeichnen ja auch mit Kamera links auf. Ja, einfach mal so in die Luft halten, was da.
Klassischer okay. Oxford-Stiefel, ja. Kalbleder, gute Korkeinlagen drin und eingelaufen. Jede Woche zwei, drei Mal am Fuß, der Rest ist auf einem guten Spanner. Gute Creme drauf und erhalten Schuhe 40 Jahre, 50 Jahre, wenn man sie pflegt.
Also der ist schon tatsächlich so alt.
Schuhe im Schuhschrank gehen genauso kaputt, wie man sie in die Füße hat. Also die Standschäden braucht man nicht.
Also da laufen. Können wir uns natürlich auch drüber unterhalten, wie Schuhe auch gepflegt werden müssen, damit sie lange halten. Auch für die Schuhpflege sind Sie zuständig. Sie machen aber noch sehr viel mehr. Sie machen Maßschuhe, Sie machen Einlagen. Was gehört da alles bei Ihnen dazu?
Rundum um den Fuß. Das Erste ist eigentlich erst einmal ein paar gerade, funktionierende Füße. Das Fahrwerk ist im Endeffekt wichtig für die ganze Statik, bis in den Rücken hoch. 80-90% aller Rücken-, Bandscheiben-, Knieprobleme hängen mit dem Gangbild zusammen. Und mit dem Gangbild kennen wir uns aus. Da werden dann Einlagen modelliert, der Fuß wird gearbeitet und dann wird der Runde aufgestellt.
Und aufgestellt heißt?
Der Fuß wird modelliert, manuell eingestellt, dann werden Einlagen modelliert und dann kriegt der Kunde eine Vorlage, dass er laufen kann.
Und seit 31 Jahren stehen Sie für das besondere Schuhhandwerk in Stuttgart. Wie hat sich das entwickelt über die Jahrzehnte? Da haben Sie sicherlich einen guten Blick drauf.
Also Schuhmachereien selber sind weniger geworden, was auch ein Glück ist für die einzelnen Betriebe. Wenn du auf einen anderen Weg gehst, hast du mehr Arbeit. Von dem her, an dem liegt es nicht. Du musst halt dein Handwerk vertreten, musst immer gucken, dass es optimal durchziehst.
Aber dieses optimal Durchziehen, womit ist das verbunden? Vermutlich muss man auch Opfer bringen.
Gute Mitarbeiter, Feierabend um 5 gibt es nicht. Es ist halt jeden Abend relativ spät. Wenn du mal ein paar Tage weg willst, schaffst du ein paar Wochen davor Tag und Nacht. Normal, selbstständig.
Ja, gestern Abend bin ich bei Ihnen vorbeigelaufen, da war es kurz nach 20 Uhr, da war in der Werkstatt auch immer noch Licht, also das ist Standard.
Ja, wenn du halt um 6, 7 oder 8 erst zukriegst, 6 habe ich an der Tür, aber wir können um 6 keinen rausschmeißen, dann machen wir halt fertig und dann kommt halt um 6:30 drängeln auch noch ein paar rein, was willst du machen? Entweder bist du der, wo hilft, oder musst du was anderes machen.
Unsere Füße tragen uns und doch gehen wir mit ihnen häufig nicht so um, wie es eigentlich am besten wäre. Schuhmachermeister Ralf Jeckel, Sie können das natürlich am besten beurteilen, wobei wir haben uns gerade auf das Du geeinigt, ne? So ist das bei Ihnen im Laden, ne?
Ja, wenn man an Füße arbeitet von den Kunden, von den Patienten, dann musst du ein gewisses Verhältnis haben und dann musst du einfach mit Du weitermachen.
Okay, und da wir jetzt über die Füße reden und die Schuhe, sind wir dann auch beim Du. Was kannst du denn an einem Schuh, wenn ein Kunde reinkommt im Laden, was kannst du da rauslesen?
Du kannst, wenn du einen Kunde siehst, im Laden stehen, kannst du sofort sehen, wie er vom Schulterstand steht. Du kannst sofort sehen, ob er mit einem Fuß im Belgischiefstand steht, ob er Knickfuß auf einer Seite hat. Das siehst du sofort am Schuh. Wenn du dem dann die Socken ausziehst, die Hosen hochkrempelst und nach vorne auf die Platte stellst, dann kannst du sofort sehen, wo er medial im Knie überlastet ist, wo die Hüfte Schiefstand hat, wo Iliosakralgelenk klemmt und dann geht es weiter über Hüfte, Rücken auf. Und ein ausgezerrtes Außenband macht eine Schonhaltung. Die Schonhaltung sorgt dafür, dass der Fuß einen kürzeren Schritt macht. Kürzere Schritte auf einer Seite sorgen dafür, dass die Muskelkette im Rücken weniger arbeitet. Dein Höhenmesser, jeder Mensch hat in der Batterie ein Höhenmesser und eine Wasserwaage, macht dann sofort auf der Gegenseite mehr. Nach 20, 30 Jahren unterschiedlichem Gangbild kriegst du halt auf der Gegenseite im Rücken die Bandscheibe ein Problem, weil du einseitig läufst, weil du auf der Seite mehr tust.
Klingt alles ganz logisch.
Ist logisch.
Gibt es denn Menschen, die keine Probleme haben? Wahrscheinlich haben wir alle irgendeine krumme Ecke.
Ich sag immer, der Mensch ist von der Baureife 40, 50 Jahre und so lange hebt der ganze Kerle und die ganze Frau automatisch. Und danach wird es halt spannend. 40, 50 Jahre kannst du krumm und kannst machen, was du willst mit deinem Körper, der läuft einfach. Aber wenn du dann die nächsten 30, 40 Jahre auch noch einigermaßen gut daherkommen willst, dann sollst du halt schauen, an was das liegt.
Und was können wir mit so einem guten Schuh denn alles ausgleichen?
Dann die Auftrittsfläche, die dein Absatz hat, deine Sprunggelenke. Der Mensch hat zwei untere und obere Sprunggelenke. Die sollten einigermaßen am Platz sein, dass die Beinachse über die Knie und über die Hüfte am Platz bleibt. Weil in der Auftrittsphase vervierfachst du dein Körpergewicht. Wenn du dann noch schwer bist, dann machst du natürlich noch mehr draus. Und wenn man bedenkt, dass man so am Tag 10, 12 Kilometer auf die Füße ist, wie viele Tausende von Schritten das sind. Und wenn du halt am Endeffekt auf dem halben Gelenk unterwegs bist, ist dein Gelenk jeden Abend doppelt so alt. Also Füße sind abends doppelt so alt wie mir.
Was können wir da den Füßen Gutes tun? Du hast Zahlen mitgebracht, wie viele Schuhe weltweit hergestellt werden. Das waren unglaubliche Zahlen.
Das war schon vor 10, 15 Jahren. Also so 20 Milliarden Schuhe werden jährlich weltweit produziert. 20 Milliarden, muss man sich mal hören.
Wie viel davon ist Schrott?
Das darf ich so nicht sagen, aber ich schätze mal 90-95%. Dann werden 12 Milliarden Euro werden in Deutschland jährlich für Schuhe ausgegeben, was dann auch mehr oder weniger 90% für nichts ist.
Macht das einen Schuhmachermeister wütend, wenn er solche Zahlen sieht?
Ich kann nichts machen dran. Wütend macht es mich eigentlich schon, wenn man überlegt, was da an Ressourcen verballert werden. Von jedem bisschen Diesel schwätzen sie. Aber was da, wenn man überlegt, dass am Tag 900.000 Paar Schuhe in den Altkleidercontainer kommen, 900.000 Paar. Und von allen Schuhen sind eigentlich 85% reparabel. Da mache ich jetzt ein bisschen Werbung für unsere Schuhmacherbetriebe. Die gehen nämlich rapide zurück. Wir profitieren eigentlich von dem Schwund in der Branche, weil wir dadurch noch mehr Werk, noch mehr Arbeit hätten. Ich könnte mit 10 Leuten mehr arbeiten, aber ich muss überall die Finger drin haben. Und bei meinen paar Leuten habe ich die Finger mit drin. Wenn ich mehr hätte, blicke ich es auch nicht mehr. Ich plädiere einfach dafür, dass die Leute einfach, aber jeder hat so viel um die Ohren, man macht sich keine Gedanken. Man könnte eigentlich, wenn man sich ein paar gute Schuhe kauft, man muss sie sich ja nicht machen lassen. Es gibt ja gute Hersteller, die man dann reparieren lässt, wo man dann halt einfach. Und wenn man dann mal weiß, das weiß jeder bei uns, wenn man mal ein paar gute Schuhe hat, die sind viel mehr wert, als wenn du dir ein paar neue kaufst.
Gucken wir gleich mal drauf, was einen guten Schuh denn überhaupt ausmacht. Was ist das A und O?
Eine Brandsohle, eine Lederbrandsohle, das Herz vom Schuh, wo man draufsteht.
Wieso Brand?
Die Brandsohle hat einen Namen eigentlich davon, weil wenn man einen Schuh lange anhat, der Fuß dünstet aus, die Sohle wird mit der Zeit ein bisschen, die brennt, die wird rissig, die wird rau. Mineralien, Salze, der Fuß scheidet über seinen Fußschweiß. Jeder Mensch, der an die Füße ein bisschen schwitzt, was sogar gesund ist, wenn du keine feuchten Füße kriegst, bist du schon halber hier. Ich sage immer, der Fuß muss auch die Gifte, die Schadstoffe, wie wenn du in den Sauna gehst, rausklopfen. Und die Brandsohle nimmt das mehr oder weniger auf. Das ist wie im Wald unser Holz, der nimmt da die Schadstoffe auf, die Brennsohle nimmt die Schadstoffe aus und der Fuß ist dann fit. Deshalb eine Kunststoffbrennsohle oder auf dem Kunststoff rumrennen ist nichts.
Und Schadstoffe sind wahrscheinlich auch im Leder drin, ne? Ich meine, das riecht ja auch ganz oft. Was gibt es da für Tipps?
Wenn man dann halt gute Schuhe kauft, die Futterleder werden alle pflanzlich geerbt, denn die haben keine Schadstoffe und haben keine rückstehende Schadstoffreihe. Und werden dann so verarbeitet, dass man da dann wirklich 20, 30 Jahre lang in einem guten Schuh gut leben kann und keine Schadstoffe aufnimmt.
Aber jetzt nehmen wir mal Kinderfüße, die wachsen relativ schnell. Was kann man da dann lösen?
Markenschuhe kaufen. Keine billigen Schuhe, keine Synthetikschuhe, Markenschuhe. Und die kann man dann ruhig, wenn sie nach einem halben Jahr zu klein sind, kann man sie ruhig an den nächsten weitergeben, weil ein Kind läuft in dem Alter kein Fußbett rein. Wenn ein Kind da mal ein Jahr mit 2, 3 Jahren mal in einem Schuh läuft, das ist also gar kein Problem, wenn ich mir die Insole rauslege, dann eine neue rein. Dann kann man den also absolut weitergeben, muss man nicht wegwerfen.
Nur an der Brandsohle erkenne ich wahrscheinlich nicht nur einen guten Schuh. Was gibt es noch für Kriterien? Also da ist ja so viel zu beachten. Absatzhöhen und
Passform, Weite, Höhe, Größe, leichte Form. Das ist also von Fall zu Fall verschieden. Eigentlich kann man den Schuh nur richtig passend machen, wenn man am Fuß anpasst. Kriegst du ja keine Brille von der Stange. Kauft man sich zwar manchmal, kann man sich kaufen, aber dann, die passt halt einfach nicht. Deshalb braucht man da halt andere Brille, Schuhe, Hörgerät und so weiter. Muss man halt einfach anpassen. Jeder Mensch hat andere Füße.
Klar, ich meine, das musst du natürlich auch sagen als Schuhmachermeister, der Maßschuhe macht. Aber wir bleiben noch mal gerade bei einem Schuh von der Stange aus dem Laden. Wenn es jetzt zum Beispiel Sportschuhe sind, total in. Gibt es da gute Sportschuhe? Wie kann ich da einen guten Turnschuh finden?
Also es gibt gute, hervorragende Sportgeschäfte, wo Fachverkäufer sind. Wie denen, die sehen sofort auf den ersten Blick, was verkaufen wir für einen Schuh an den Kunden? Die sehen sofort Fußbreite, Ballen, Zehenhöhe. Die sehen die sofort und die verkaufen dir einen guten Schuh. Und der Schuh hat auch noch Platz vorne. 70-80% der Menschen tragen viel zu kurze Schuhe. Die drücken sich die Zehen rein.
Bei Sportschuhen sagt man ja gerade immer eine Nummer größer kaufen. Ist das sinnvoll?
Eine Nummer länger. Du musst hinter mit dem Finger reinkommen bis runter. dann ist das richtig vorne.
Und was ich da natürlich raushöre, Online-Bestellungen bei Schuhen machen keinen Sinn.
Ja, wenn man dann Modell weiß, wenn man die Größe weiß, dann kann man das vielleicht machen. Aber ich gehe immer lieber gerne ins Geschäft und gucke mir das an sie an.
Was für einen Turnschuh trägst du? Womit kommst du gut zurecht?
Ich habe meine selber gemachten. Ich habe einen alten Brooks, oder Werbung soll man nicht machen, aber einen alten Laufschuh, mit dem den repariere ich mir immer wieder, mit dem bin ich gut zufrieden und ich komme nicht so viel raus, weil ich in meiner Werkstatt bin.
Okay.
Da habe ich meine Maßschuhe.
Ein Kunde will einen Schuh nach Maß. Schuhmachermeister Ralf Jäckel, was ist der erste Schritt? Wo guckst du drauf?
Der Fuß wird untersucht, der Fuß wird gestellt, wird belastet, der macht Kniebeugen und ich sehe sofort, wo der ein bisschen eine Feldstellung hat oder nicht. Hat er keine Feldstellung, fangen wir sofort mit dem Maßnehmen an. Sonst bauen wir dem erstmal eine korrigierende Schale. Der Fuß wird neutral gestellt, dann ist der Fuß von dem Maß ein bisschen anders, als wenn er verkippt ist. Fuß, der durchsackt, wird breiter, länger. Fuß, der neutral steht, macht andere Arbeit. Ich brauche zwei Füße, die mit 50-50 laufen, damit du im Rücken bei 50-50 bist. Ich schaue mir die Schuhe an, die die Leute anhaben. Dann nimmst du an dem Schuh, am abgelaufenen Absatz, an den Druckpunkten im Schuh, sieht man also ganz genau, wo der Kunde unterwegs ist. Und dann messen wir an Maße, Länge, Höhe, Breite, 7 verschiedene Ballenmaße und Längenmaße. Und dann habe ich noch die Knöchel- und die Wadenmaße. Und dann fängt man an. Leisten lässt man sich heute, gibt es eine extra Firma, die fräst die Leisten. Also vorher ist man hingegangen, dann nimmt man altes Birkenholz, altes Lindenholz, baut Leisten, Buchenholz geht auch. Und dann wird der Leister gefertigt. Heute lässt man das Ganze vorfräsen. Also ich kann mehr oder weniger die Maße angeben, lasse man in der Leisterfabrik dann die Leister vorfräsen und dann kriege ich die mehr oder weniger fast fertig geliefert.
Das kommt dann zu dir in die Werkstatt und der nächste Schritt ist sicherlich auch das Leder. Sucht sich der Kunde das Leder selber aus?
Ja, ich habe da verschiedene Ledermuster. Man verwendet immer für die Futterleder, verwendet man pflanzlich gegerbte Leder, weil die am Fuß sind, der Fuß schwitzt. Die Futterleder haben keinerlei Schadstoffe. Das ist ein helles Leder, was einfach atmungsaktiv ist, Feuchtigkeit aufnehmend und Feuchtigkeit weitergeben. Das Leder ist, die Feuchtigkeit muss heraus. Es gibt kein besseres Material als Leder für Füße.
Und wo kommt das Leder her? Hier aus der Region?
Also
oder?
Ich kaufe mein Leder alles eigentlich aus der Region, also aus der Schweiz. Also je länger die Kühe auf der Wiese sind, auf der Weide sind, je mehr Gras da sie fressen und je älter sie werden, umso besser werden Leder.
Kommen die Baden-Württemberger nicht in Frage?
Die Baden-Württemberger kommen auch in Frage, kommt auch Leder her. Wenn die Kühe halt im Endeffekt nur für 2-3 Jahre, die Kälber 2-3 Jahre mehr oder weniger bis für Fleischzucht gezüchtet werden, dann kommt das Kalbleder runter, dann waren die mehr oder weniger nicht viel draußen, das Leder ist eigentlich auch nicht so gut. Lange Leder, die lange draußen waren, haben eine bestimmte Stärke, haben eine bestimmte Flexibilität, Regen, Sonne, Wind, Wetter, keine Kälte, alles muss drüber, dann ist das Leder erst gut, dann ist die Haut erst gut.
Was kann sich der Kunde denn alles aussuchen? Also Leder und dann sicherlich auch die Art des Schuhs, oder?
Natürlich, Leder gibt es alles. Da gibt es von exotischen Leder bis zu Kalb, Pferd, es gibt alles. Da ist heute keine Grenze mehr.
Farben gibt's unterschiedlich. Da schreien die Tierschützer doch wahrscheinlich auf beim Pferd, oder?
Ja, man muss das einfach so sagen, dass Leder eigentlich ein Abfallprodukt ist aus der Fleischindustrie. Wenn wir zum Beispiel in der Fleischindustrie, die ganzen Tiere werden ja nicht wegen dem Leder geschlachtet, die wollen die Leute ja essen. Und dann ist Leder übrig. Und das Leder hauen sie sonst in die Tonne. Das ist eigentlich bloß eine alte gammelige Eiweißhaut, die vor sich hingammelt und diese werden ein Problem. Also bringst du die zum Gerber. Der Gerber ist auch ein Ausbildungsberuf. Gute Gerber haben da auch ihre Rezepte. Ich habe einen Gerber, der langt mit dem Finger in seine Gerbrühe rein, probiert und sagt 20% Mimosa-Rinde, 10% Früchterinde. Der probiert es wie ein Koch seine Soße.
Der weiß Bescheid, was drin ist. Ja.
Und der baut halt die besten Leder.
Und wie viele Arbeitsschritte brauchst du dann, wenn du dein Leder hast für den Schuh, für den Leisten, bis dieser Schuh fertig ist?
Das sind so ungefähr 400 Arbeitsschritte. Wenn man rechnet, man muss zuschneiden, man muss stanzen, man muss schärfen, unterlegen, bucken, lochen, die ganzen Arbeitsschritte.
Viele schreckt der hohe Preis ab. Was kostet denn so ein maßgefertigter Schuh?
Ja, wir schaffen viel mit Teilkonfektion, also wir schaffen mit Betrieben, die mir die Oberlederteile stanzen und vorfertigen. Also ein Schuh von A bis Z zu bauen kann 40, 50 Stunden kosten. Da gibt es nach oben keine Grenzen. Da kann das 3.000, 4.000, 5.000 Euro machen. Kannst aber mehr oder weniger einen guten Schuh bauen, der kostet bis ein Drittel oder ein Viertel von dem Ganzen. Und der hält am Endeffekt genauso lang bei guter Pflege. Der wird dann mehr oder weniger, er wird dann vom Leistermacher, vom Schäftemacher, der die Oberleder baut. Dann habe ich einen, der den Boden macht, der die Einlage baut und die ganzen Arbeitsschritte mehr oder weniger über 5-6 Männer weitergibt. Und dann wird der Schuh über Serie gefertigt und dann hat er nicht viel weniger Gestehungszeit. Und er hat dann am Endeffekt halt einen Preis, der kann 1.000 Euro kosten, kann 1.200 Euro kosten. Ist am Endeffekt genauso gut wie ein Vollmaß. Also es gibt Teilmaß und es gibt Vollmaß.
Budapest, Oxford, Chelsea, was haben denn die ganzen Städtenamen in den Schuhen zu suchen? Unser Leutegast kann das aufklären. Schuhmachermeister Ralf Jäckel.
Das sind die verschiedenen Modelle. Also die klassischen Modelle. Das sind eigentlich vier klassische Modelle. Das ist gerade der Budapester mit der Lochkappe, mit dem Wingtip, mit den Löchern drauf. Das können sich eigentlich nicht. Das kommt eigentlich nicht von den Budapester. Das sind eigentlich, da tut man die Schotten mehr oder weniger übergehen. Die Schotten haben damals vor dem Mittelalter haben die ihre Schuhe vorne mit Löchern versehen, dass das Wasser rausläuft, weil die waren im Moor unterwegs.
Also bei der Millionenfrage müsste man antworten, das sind die Schotten und nicht die Budapester.
Genau, und die haben da Löcher reingeklopft und damit das Wasser rausläuft. Und dann im Endeffekt war das dann der Budapester. In Wirklichkeit ist das eine Idee von denen. Von den Schotten. Und
Oxford
ist der klassische Schuh, der hat vorne eine Querkappe drauf. Die hat man im Endeffekt drauf gemacht, dass vorne keine Gehfalten gibt, dass man schön auspolieren kann. Weil der Rest vom Schuh war ja mehr oder weniger unter der Hose. Und vorne die Kappe musste halt glänzen. Macht man da zwei Lagen Material, poliert eine Kappe drüber. Dann hat man da vorne mehr oder weniger wie eine Platte und die kann man auspolieren. Das ist dann der klassische Oxford.
Ja.
Legt dann die Schnürung rein, da gibt es ja verschiedene Schnürstände. Oxford-Schnürung, Derby-Schnürung. Ja, und das ist halt je nach Gebrauchszweck. Ich sage dann immer, was braucht er, für was willst du mit deinem Schuh machen? Schaffst du auf der Baustelle mit dem Schuh oder willst du auf den Wald rennen oder willst du im Büro? Und willst du einen bequemen Schuh im Büro mit einem Oxford, der im Endeffekt satt passt, wirst du im Büro keine Freude haben. Du brauchst einen klassischen Schuh, der im Endeffekt auch wie ein Sportschuh sich tragen lässt und der halt im Endeffekt universal verstellbar ist. Es geht bei manchen Modellen geht es nicht.
Und was ist mit dem Chelsea-Boot? Der war eine ganze Zeit in.
Der Chelsea ist eigentlich ein Modeschuh bei uns gerade. Eigentlich ist es normal ein Reitstiefel. Das ist ein normaler Reitstiefel, den man anzieht mit der Gamasche hinten, zieht das Ganze hoch und dann legt der Butler die Schäfte über. Die Gamaschen, das ist ein Reitstiefel, damit man den Gummi nicht mehr sieht. Dann hat er schon auf Pferd gehoben. Und bei uns zieht man die Schuhe auf der Straße an. Eigentlich ist das kein Schuh zum Gehen. Das ist ein Schuh zum auf dem Gaul sitzen.
Gut, dann bräuchten wir mehr Gäule hier in der Stadt.
Genau.
Klappt das auch mit dem Feinstaub wieder? Wir waren eben dabei stehen geblieben, was die Schuhe auch kosten. Also von den Preisen klingt das natürlich erstmal dramatisch, ist aber auch eine ganze Menge Arbeit drin. Und es ist ja nicht so, glaube ich, bei einem Schuh, wenn man den machen lässt, dass der damit gegessen ist, sondern du kannst immer wieder dir einen Schuh auch neu machen lassen. Wie oft lassen die Kunden bei dir denn einen Schuh dann auch wiederherstellen?
Die Leute lassen sich meistens 2, 3, 4, 5, 6 Paare machen. Ich habe manche Leute, wollen jedes Jahr ein, aber hab dann oft gesagt, dann jetzt läuft erst mal 2 Jahre, der hebt erst mal 2 Jahre, zieht ihn erst mal viel an und dann kann man dann aus dem Modell, wenn man den Schuh dann hat, kann man dann die Feineinstellung, dann kann man sagen, da einen Millimeter weniger, da einen Millimeter mehr, den Prototypen zu haben, der dann optimal passt. Der Kunde sagt, der läuft super drin, er läuft gut, mit den Einlagen läuft er gut, er will einen neuen. Und dann sieht man halt an den getragenen Schuhen, sieht man dann ganz genau, wie er drin steht. Und dann kann man das Ganze auch noch ein bisschen ausbauen.
Also da, wo deine Werkstatt ist, da sieht man auch ab und zu Menschen ums Quartier laufen. Die laufen dann die Schuhe ein von dir, ne?
Ja, die kommen dann, Zwischenprobe, dann stellt man die rein. Ich mache dann meine Druckmessung im Schuh dann. Das sage ich jetzt nicht, wie ich das mache. Ich muss ja noch ein paar Jahre arbeiten.
Weil?
Ja, weil das muss jeder selber drauf kommen. Das wird ja nicht gesagt. Du musst irgendwann mal merken, was besser ist. Und dann lasse ich die laufen und sehe ich ganz genau. Und dann habe ich die Einlagen, die sie hatten, mit denen sie gelaufen sind, und die Einlagen, die sie bei mir im Schuh einlaufen. Dann kann man da gewisse Sachen vergleichen. Und so muss man sich halt dann vorarbeiten.
Wie sind die Reaktionen von den Menschen, die in so einen fertig maßgeschneiderten Schuh steigen, das erste Mal, die es noch nicht kannten?
Ja, das ist ein sattes Gefühl. Also du fällst da nicht rein. Wenn du reinfällst, stehst du im Karton. Du musst dann also schon mit dem Schuhlöffel rein, dann gibt es so ein leichtes Vakuum, wenn du reingehst, und dann stehst du drin. Dann wird er richtig gut geschnürt und dann ist er schon ein bisschen fest und ein bisschen stabil, ein bisschen steif. Und dann muss der Schuh erst mal ein bisschen warm werden. Und dann läufst du. Und so ein Schuh ist ja erst schön eingelaufen, wenn du mal ein paar hundert Kilometer gelaufen hast. Der passt nicht von der ersten Sekunde wie ein Socken. Der wird erst gut. Du kannst alles noch so genau anmessen. Du kommst dann auf 95% und der Mühe ist halt immer noch anders. Man muss davon ausgehen, dass ein Fuß 1700 Funktionen hat. Und die 1700 Funktionen, die hat ein Mensch nicht, der mehr oder weniger mit keinen guten Schuhen und mit keiner guten Statik den ganzen Tag auf dem Beton seine Füße platt macht.
1700 Funktionen soll der Fuß haben, haben wir gerade erfahren vom Meister Jäckelin, SWRs Leute. Du bewegst gerade schon die Hände. 1700 kriegst du auch nicht zusammen, aber die wichtigsten.
1700 Funktionen haben unsere Hände auch, nur mit den Füßen haben wir halt dreimal so viel Power. Denn wir können mit unseren Füßen im Endeffekt relativ grob umgehen, wir können aber auch Sachen machen, wie du mit den Fingern auch kannst. Ich habe zum Beispiel einen Uhrmacher, der schraubt mit den Zehen. Das ist eine Leistung.
Das musst du kurz erklären. Der schraubt die Zehen inwiefern?
Der schraubt mit den Zehen. Der zerlegt seine Uhren, indem er auf dem Tisch sitzt und mit den Füßen arbeitet, weil er keine Hände hat.
Ach, interessant, oder?
Ja, und dann kannst du sehen, dass du mit den Füßen im Endeffekt genauso arbeiten kannst wie mit den Händen. Und da sind dann Funktionen drin. Der hat wahrscheinlich doppelt so viel Funktionen.
Aber die meisten von uns haben sich das vermutlich abtrainiert, oder?
Wir haben alle, wenn man so auf der Straße unterwegs ist, hat man wahrscheinlich ein Drittel von dem Ganzen. Weil man die Füße eigentlich den ganzen Tag auf dem Beton zusammenklopft. Und das ist ja ganz klar, wenn ein Fuß dauernd auf dem harten Boden ist, wir registrieren das 1,80 Meter weiter oben, registrieren wir das ja nicht. Aber die Füße fressen eigentlich die Arbeit von der Straße. Und wenn du gute Füße hast, die Arbeit schnappt, dann hast du einen Körper im grünen Bereich.
Also es kann ein guter Schuh dann ausgleichen, da wird dann gearbeitet.
Das ist Ziel von einem Schuh, eigentlich ein gewisser Schutz, eine gewisse Statik und eine gewisse Funktion einfach vorzugeben, dass du das ausbaust. Und du gibst ja nur vor, denn die Funktionen selber, die Arbeit, du kaufst dir und lässt dir einen teuren Schuh machen, musst aber selber gehen.
Da merkt man aber, dass wir uns alle viel zu wenig um die Füße kümmern. Ne? Das kriegst du dann bei deiner täglichen Arbeit zu sehen. Wie ist es denn bei der Schuhpflege? Da ist es wahrscheinlich ähnlich. Es gibt inzwischen Kurse, habe ich gesehen, Abendkurse, da sitzen Menschen da und polieren ihre Schuhe und haben Spaß dabei.
Ja, das haben wir auch schon gemacht, so Schuhputzseminar abends. Da kommen dann 10, 15 Kunden, die dann interessiert sind. Die bringen ihre Schuhe mit, denen stellst du den ganzen Tisch voll mit Hiegeln und mit allem. Und dann zeigst du denen für das Leder die Creme. Und dann zeigt man denen ganz genau, wie man das macht. Und das ist dann entspannend. Schuhputzen ist entspannend. Und wenn du dann mal aus dem alten Schuh wieder so einen richtig schönen rauspolierst, das macht Spaß.
Statt Meditation Schuhe putzen.
Genau.
Und was ist, also sagt man erstmal bürsten, dann kommt hinter das Feintuning mit dem Lappen drauf. Und dann habe ich mal gehört, so eine Feinstrumpfhose, damit kann man den Glanz rausholen. Was für Geheimtipps hast du?
Das ist über die verschiedenen Oberleder unterschiedlich. Also Pferdeleder zum Beispiel, das sind die Leder, wo fleischseitig gegerbt sind. Die sind rückseitig poliert, die haben keine genarbte Oberfläche. Die sind also hinterseitig fleischseitig auspoliert. Da kann man jeden Kratzer wieder rausholen. Die kannst du also rausglänzen. Da meinst du, du schaust 3 Zentimeter in die Tiefe.
Gib uns die Anfängertipps, damit wir zumindest mal so ein bisschen Glanz rausholen.
Also man sollte keine synthetischen Mittel nehmen, um das Leder zu reinigen. Es wird also sehr viel verkauft, wo dann synthetische Mittel dann zum Lederreiniger drin sind. Das ist so, als wenn du jetzt mit Nitroverdünnung duschen tust, bloß dass du sauber bist. Dann ist das Auto dann ist der pH-Wert kaputt. Unser Leder hat auch einen pH-Wert. Unser pH-Wert erneuert sich in 24 Stunden wieder. Dein Schuh nicht. Hast du also mit Nitroverdünnung runtergerieben, dann ist das Ding hier. Du jetzt in die Weinberge unterwegs warst und hast wirklich dreckige Schuhe, dann gehst du in die Dusche und spritzt ab mit warmem Wasser, nimmst eine weiche Bürste und schrubst ab. Papier rein, trocknen lassen, nicht auf die Heizung, nicht vor die Heizung, vor den Ofen, normal trocknen lassen und dann die passende Creme dazu.
Passende Creme heißt?
Passende Creme heißt, du solltest keine Cremes verwenden, die mit einem Haufen synthetischen Stoffen sind, weil die bauen sich auf dem Leder nicht ab. Eine gute Schuhcreme hat Öle, Fette, Wachse, Harze. Und das hat jeder Schuhcremehersteller, hat das ein Rezept wie ein guter Koch sei Sauce. Und wenn du das alles drin hast, dann ist das mehr oder weniger Material, was das Leder wieder auffrischt, aufpflegt und wieder schützt. Leder hat 2 Hautschichten, Retikularschicht, Papillarschicht und die musst du halt pflegen, auch die inneren Bestandteile. Also nicht bloß einen Glanz drauf polieren, dass der glänzt. Dein Leder besteht auch aus einer Unterhaut und die muss auch was kriegen. Und dann baut sich das ganze Material über 3, 4, 5 Wochen wieder komplett ab und dann kommt wieder Frisches drauf. Und so hält ein Schuh am längsten.
Was ist, wenn das Leder einmal brüchig ist? Kann ich das auch reparieren, wenn ich dann ordentlich Fett drauf schmiere?
Wenn du mal den ersten Sonnenbrand weg hast, die Macken drin hast und dann, man sollte zum Beispiel auch unten im Auto nicht heizen wie verrückt, da ist unten aber die Heizung läuft an die Füße. Du kannst den besten Maßschuh, indem du den unten dann 4 Stunden lang im Auto einheizt.
Dann koch ich den kaputt.
Leicht, dann kochst du den mehr oder weniger aus, dann kannst du mit einer guten Schuhcreme auch nichts mehr machen. Ist das Leder ausgebrannt, kannst du zwar fetten, aber wenn es einen Schlag weg hat, wird es dir wieder reißen. Das darf erst gar nicht passieren. Oben heizen, nicht unten.
Ja. Du arbeitest in deiner Werkstatt nicht nur, du stellst auch aus und hast da ein kleines Museum rund um den Schuh. Was für ein Ausstellungsstück kam denn zuletzt rein?
Zuletzt kam ein Schnupftabaksdöschen, geschnitztes von 1900. Wo er Schuhform hat. Eine liebe Kundin hat mir das geschenkt. Da kommt natürlich dann die Widmung innen rein. Wenn einem leider irgendwann mal einer auflöst, dann findet er in jedem alten Schuh und irgendwann findet er einen Zettel mit der Widmung von oder unten drauf geschrieben.
Was war das Erste, wo du gesagt hast, Mensch, ich könnte da eigentlich auch ein Museum rausmachen?
Ja, ich habe ja über zig Generationen dann ein Werkzeug, mit dem man heute eigentlich gar nicht mehr arbeitet, das man also heute genauso mit der Maschine macht. Und die Werkzeuge heute, die sind die gleichen wie vor 100 Jahren, nur halt, die sind nicht so schön. Die haben damals sich noch Mühe gegeben. Die sind also dann, die Werkzeuge sind aus 5 verschiedenen Materialien. Heute ist es ein Guss und fertig. Und das hänge ich mir dann hin.
Kannst du es in Zahlen fassen, wie viele Utensilien da inzwischen drin sind in deinem Museum?
Das kann ich eigentlich nicht. Vom Fenster aus sieht man es auch schon. Also eigentlich ist alles viel zu voll. Ich langsam schon ziemlich krustig.
Aber gibt es bestimmt auch Sachen, wo dein Herz dran hängt, wo du sagst, boah, das würde ich niemals abgeben?
Ja, ich habe einen ganz alten Schuh, der ist 600 Jahre alt. Man kann ja heute messen, so mit so verschiedenen Kohlenstoff. Deswegen kann man messen, wie alt verschiedene Sachen sind. Und das ist mein ältestes Stück eigentlich.
Wo kommt der her?
Den habe ich mal über ein Museum, über eine Versteigerung habe ich den gekriegt.
Und wie sieht der aus, ein 600 Jahre alter Schuh?
Ziemlich zusammengeschrumpelt, ist repariert worden mehrmals, sind also geschmiedete Nägel unten drin, alte Nägel, also richtig altes Ding.
Wie abgehärtet bist du auch? Was, ich meine, du kommst in Kontakt mit vielen Menschen, aber natürlich auch mit vielen Füßen. Da muss man auch abgehärtet sein, oder?
Das ist jeden Tag eigentlich das Gleiche. Du siehst schon manchmal Sachen, wo du froh bist, dass du das nicht hast. Wenn du zum Beispiel deine Socke runterziehst und dir fällt fast ein Zehen ab. Bevor du die Socke anziehst, rufst du sofort erstmal ein Rotkreuz. Weil die Leute sich da nicht trauen und dann denken sie, jetzt gehen wir mal dahin. Da kann ich ja nichts machen, da muss ich auch drei Häuser weiter.
Aber was ist dann mit dem Fuß?
Diabetiker und halt offene Füße und ganz schlimm.
Und ungepflegte Füße gibt es wahrscheinlich auch sehr viel, ne?
Ja, das gibt es natürlich auch, wenn die Leute dann alleine sind, wenn sie alt werden, wenn sie nicht mehr runterkommen und dann trauen sie, und dann, wenn das dann mal dann ein paar Füße hast, die einfach nicht mehr so sind, wie sie sein sollen, dann trauen sie sich nicht und dann wird das Ganze immer schlimmer. Da kann ich nur Werbung machen für unsere Podologen, da sollen sie zum Fußpfleger gehen.
Du unterstützt auch die, denen es nicht so gut geht, die Stuttgarter Kloschars, inwiefern?
Ja, die kommen regelmäßig mal ein Bier trinken und ein Bier holen, dann kriegen mal einen Fünfer in die Tasche und dann brachte auch mein Edelpenner, mein Gerd, brachte dann mal einen mit rein. Der war wirklich kurz vorm Absprung. Dann habe ich dann ein Bier gegeben und habe sie dann losgeschickt, weil ich Arbeit hatte. Und dann kam der nächsten Morgen, hat sich dann dafür bedankt, hat zwar nichts von dem Geld bekommen, hat aber dann sich trotzdem bedankt und hat sich dann mehr oder weniger eine Freundschaft daraus entwickelt. Der kam dann immer abends vorbei, wenn es dann im Winter kalt war. Normalerweise hat er vor dem Krematorium gepennt auf der Bank und dann schlief er bei mir im Laden auf dem Sofa. Da habe ich mit ihm gesprochen, er wollte mal nach Hause. Das war dann oben in der Lausitz. Dann sind wir da vorbeigefahren, nachdem ich dann mal, ich wollte mal nach Breslau, wo meine Großvorfahren herkommen. Und da habe ich ihn dann daheim abgeladen, dann hat es ihn da oben umgehauen, dann war er im Krankenhaus, hat das Ganze überlebt, hat automatisch aufgehört zu trinken, war dann nach ein paar Monaten wieder gekommen, war ein ganz anderer Mensch. Hat dann von einem Freund, von Michel aus Ulm, das ist ein guter Zahnarzt, hat er dann ein paar Zähne spendiert gekriegt, ich habe ihm ein paar Schuhe dafür gemacht. Und der rennt heute immer noch rum nach 20 Jahren und ist immer noch fit. So Sachen lernst du dann halt auch.
Ja, immer. Verrückte Geschichten. Und eine Rikscha hast du zum Beispiel auch mal zum Einsatz gebracht. Einen Schuhputzer war in Stuttgart unterwegs. Was
ja,
war das?
Der hat mal ein paar Jahre Schuhe geputzt. Da haben wir dann also eine Genehmigung gekriegt auf der Königstraße zum Schuheputzen. Aber inzwischen ist der ja in Rente, inzwischen packt er das nicht mehr. Das war dann ganz lustig. Der ist dann jeden Morgen rausgefahren, hat auf der Königstraße seine Rikscha stehen, hat Schuhe geputzt, hat dem Banker die Börsenkurse erzählt, bevor der die Zeitung aufmacht und hat dann halt da Schuhe geputzt und der hat dann ganz gut sein Geschäft gemacht. Also mit Schuhe putzen kann man sein Geld auch verdienen, muss man es richtig machen.
Und die Rikscha, ist die im Einsatz aktuell?
Nein, inzwischen steht sie in der Garage bei mir.
Man könnte sie reaktivieren, wenn jemand sagt, ich will auf der Königstraße Schuhe putzen.
So sieht's aus.
Okay, also Bewerbungen an Meister Jäckele in Stuttgart.
Genau.
Wie steht es um den Nachwuchs im Schuhmacherhandwerk?
Jeder sagt, es fehlt Nachwuchs, 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 aber keiner bildet aus. Ich habe schon einige ausgebildet, habe schon viele Lehrlinge gehabt, die sind alle super rausgekommen, gehen dann aber, machen sich selbstständig, sind woanders, die bringen dir in meinem Laden eigentlich nichts.
Offensichtlich doch irgendwas falsch gemacht, wenn die Leute nicht da bleiben wollen.
Ja, weil die Guten, die wollen sich halt auch selbstständig machen und die wollen ja nicht für irgendjemanden arbeiten, die wollen dann irgendwann mal gehen und wollen auch ihr eigenes Ding machen. Ich könnte auch nicht irgendwo arbeiten, wo ich dann sage, das hätte viel besser so gehen, aber der Alte sagt, das musst du so machen. Dann gehen die und wenn die dann ihren eigenen Betrieb haben, dann ist das eine schöne Sache.
Aber dann klingt es nicht so, als gäbe es zu wenig Nachwuchs, sondern der Fachkräftemangel, von dem man allgemein auch spricht, der herrscht dann dort auch.
Ja, es gibt halt so wenig Betriebe. Und heute sich selbstständig zu machen, ist schon Arbeit, weil inzwischen ist das so, dass auch viele Geräte, Werkzeuge und so weiter auch nicht mehr hergestellt werden, weil einfach zu wenig gebraucht wird. Heute musst du wirklich dann gucken, dass du dann deine Werkstatt, wenn du sie nicht von zig Generationen vorneweg übernommen hast. Und ich habe von vielen Schuhmachern auch schon Werkstätten auflösen dürfen und habe mir dann die Sachen zusammengekauft und auch geschenkt gekriegt, wo man dann wirklich dann schöne Sachen sieht, wo man immer schon wollte, aber nicht gehabt hat. Und wenn du halt frisch anfängst und nicht irgendwie Vorlage hast, dann wird es eng.
Was war für dich der Reiz zu sagen, ich mache mich dann selbstständig, also gerade jetzt auch für die anderen Jungen, um einfach zu wissen, wo lauern die Gefahren und wie stelle ich mich auf so ein Handwerk ein?
Ja, ich habe immer gern ausprobiert und immer gern was anderes machen wollen und war auch immer freiwillig, auch wo ich noch angestellt war, habe ich auch immer länger geschafft. Habe ich auch kein Problem damit gehabt und habe dann einfach gesagt, irgendwann packe ich das.
Und gibt es denn so Träume, wo du sagst, ach, diesen Traum würde ich mir im Schuhhandwerk gerne erfüllen?
Ich bin eigentlich so, wie es ist, eigentlich zufrieden. Man könnte jetzt, wenn ich jetzt jünger wäre, würde man vielleicht das Ganze noch ein bisschen größer aufziehen, mit viel mehr Leute und dann ein bisschen eine Manufaktur und wirklich Schuhe produzieren, die richtig aus super Material sind, so wie man das im kleinen Stil macht, aber dann wirklich ein gewisses Ding drehen.
Aber wenn da jetzt noch jemand reinkäme, junge, die sagen würden, ach, das machen wir zusammen mit Meister Jäckel, wäre das interessant?
Ja, können wir drüber sprechen.
Wie ist das Geschlechterverhältnis bei Schuhmachern? Gibt es da mehr Männer, mehr Frauen?
Es gibt sehr gute Mädels. Ich habe ein Mädel auch mit drinnen, die auch mitarbeitet, die sich auch schon mit selbstständig gemacht hat. Und die ist auch sehr gut. Und wenn Mädels sind eigentlich kreativer als Männer.
Inwiefern?
Aber jetzt sie einfach die Feinheiten und die Mode und die ganzen Sachen einfach noch ein bisschen anders sehen.
Aber ich glaube, High Heels als Maßschuhe gibt es wahrscheinlich nicht, oder?
Gibt es schon, klar. Ich habe zum Beispiel, wenn ich Anfragen kriege auf Damenschuhe, auf feine Damenschuhe, auf Satinschuhe und so weiter, die gebe ich glatt an meine Katrin weiter, weil dann macht die das.
Aber würdest du so einen Schuh denn überhaupt empfehlen? Weil man doch sagt, das ist total schlecht für den Fuß, wenn man den Fuß so hochlegt.
Das ist nicht schlecht für den Fuß, das ist einfach nur Trainingssache. Du sollst ja in so einem Schuh keinen Marathon laufen. Ich sage immer Verwendungszweck. Wenn du jetzt 2 Stunden einen modischen Schuh anziehst, ist das null Problem. Wenn du jetzt immer nur im gleichen klassischen Sportschuh rumrennst oder sonst was, trainierst deine Füße auch nicht hundertprozentig. Du musst einfach unterschiedliche Funktionen ausbauen. Barfußlaufen im Wald ist zum Beispiel Wurzellaufen, barfuß, ist schon mal eine gute Sache. 5 Minuten die Füße raus und 5 Minuten barfußlaufen. Im Wald, nicht auf dem Beton, nicht in die Küche barfuß, das ist nicht gut.
Und ich glaube aber, Schuhe wechseln ist allgemein auch gut. Also es ist gar nicht verkehrt, wenn man viele Schuhe hat, ist immer ein gutes Argument zu sagen, ich tue meinen Füßen was Gutes.
Genau, jeden Tag ein bisschen anderen Schuh und jeden Tag ein bisschen was anderes mit den Füßen, das ist schon so am optimalsten.
Dann sage ich danke für den Besuch in SWR1, Leute. Und wer auch sagt, ich habe was ganz Besonderes, ein besonderes Handwerk oder ich mache etwas Besonderes, so wie Ralf Jeckel aus Stuttgart auch, darüber richtig gut berichten kann, schicken Sie uns ein kurzes Video, stellen Sie sich vor, mit dem, was Sie auszeichnet, über leute.bw@swr.de. Wir freuen uns auf das Video und vielleicht sehen wir uns dann auch hier in SWR1, Leute, so wie Ralf Jeckel heute. Danke für den Besuch.
Vielen Dank.
Eins gehört. SWR1.